Da muss ich doch auch hier eine nette Geschichte im Schwarzwald. Das sind ganz tolle Leute, das sehen Sie ja, aber es gibt auch andere. Und sonntags schlafen sie im Gottesdienst, schlafen, dass die Kirchenbalken sich biegen. Und mein Freund, wenn er so predigen begann, schliefen sie ein, regelmäßig, schnarchen, laut. Und er überlegte sich, wie mache ich's nur, wie mache ich's nur. Und er merkte jedes Mal, wenn er Amen sagte, am Schluss der Predigt waren sie alle hellwach. Das Amen ist ja wie der Wecker am Morgen. Und so sagte er wieder, als alles schlief, Amen, alles war hellwach. Und dann sagte er, und jetzt kommt der zweite Teil. Und so mache ich es jetzt auch. Amen, jetzt kommt der dritte Teil unserer Bibelarbeit, 2. Timotheus 2, wenn Sie aufschlagen, 2. Timotheus 2, ab Vers 14 heute. Daran erinnere sie und bezeuge vor Gott, sie sollen nicht um Worte zanken, welches nichts nütze ist, als zu verwirren, die dazu hören. Befleißige dich vor Gott, dich zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht austeilt das Wort der Wahrheit. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn das hilft denen, die es treiben, nur mehr zum ungöttlichen Wesen, und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Und unter ihnen ist Hymenäus und Philetus, welche von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und haben etlicher Glauben verkehrt. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen, und es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, etliche zu Ehren, etliche aber zu Unehren. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu Ehren, geheiligt, dem Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Fliehe die Lüste der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Aber die törichten und unnützen Fragen weise ab, denn du weißt, dass sie nur Zank erzeugen. Ein Knecht aber des Herrn soll nicht zänkisch sein, sondern freundlich gegen jedermann, zum Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut zurechtweise die Widerspenstigen, ob ihnen Gott etwa Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen, und sie wieder nüchtern würden aus des Teufels Strick, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Laufe mit vorgestern. Gestern leide mit. Heute liebe mit. Erinnert euch daran, dass die Pastoralbriefe kein Erbauungsmaterial der Gemeindeglieder, sondern Material zur Erbauung der Gemeinde, der Gemeinschaft sind. Hier soll niemand fromm aufgeheizt, sondern jedem Dampf gemacht werden für den Gemeindebau. Paulus will doch keine Heißluftballons, die vom Grunde abheben, sondern Bausteine, die fest gegründet sind. Manche reisen von Fests zu Festivals, lassen sich anblasen, füllen ihre Seelenkammern, werfen Ballast ab, schweben Richtung Himmel und wundern sich noch, wenn sie überhaupt nie am Zielpunkt ankommen. Gott hat doch keinen Ballonwettbewerb ausgeschrieben, sondern einen Gemeindebau. Timotheus steht auf dem Bauplatz und nicht auf irgendeinem Startplatz. Dort soll er dafür sorgen, dass Gemeinde, dass Gemeinschaft gebaut wird. Aber was ist denn schon Gemeinde? Was ist Gemeinschaft? Paulus geht bei Vers 19 von Voraussetzungen aus, die in 1. Korinther 3, 9 beschrieben sind und die dem jungen Timotheus bekannt sind. Wir müssen sie einleitend rekapitulieren. Martin Luther schrieb ja in den schmalkaldischen Artikeln, das weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was die Gemeinde sei. Das ist vor 450 Jahren geschrieben worden und ich zweifle, ob man das heute noch weiß. Ein 7-jähriges Kind weiß, was eine Stadtkirche ist, so der Bau zwischen den Geschäftshäusern und Straßen. Aber damit ist ja nur eine Steinkirche gemeint, nicht die Kirche, nicht die Gemeinschaft. Ein 17-Jähriger weiß, was die Kirchenbehörde ist. Er denkt an die da oben, an den Bischof und an die Superintendenten, an die sogenannte schwarze Besatzungsmacht. Aber das ist ja auch nicht die Kirche. Damit ist nur die Kirchenverwaltung in den Blick gekommen. Ein 27-Jähriger mag die Gemeinschaft als das Fähnlein der letzten sieben Aufrechten sehen, die sich noch sonntags treffen und dann formulieren, nicht Vorhut, sondern Nachhut, nicht Sendung, sondern Sonderung, nicht inmitten, sondern am Rande wie ein Schrebergarten vor den Toren der Stadt. Aber das ist ja eine Karikatur der Gemeinde, nicht die Gemeinde. Was ist Gemeinde? Ich erkläre es meinen Konfirmanden so. So wie Pfarrer Herbert Wright von der amerikanischen Gemeinde es einmal erklärt hat. Ihm wurde nämlich von den Gemeindegliedern gesagt, Herr Pfarrer, Ihre Gemeinde ist tot. Und sonntags predigte er auch vor leeren Bänken. Und dann gab er eine Todesanzeige auf. Im Lokalblättchen stand mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns, und mit der Zustimmung der Glieder meldet der Pfarrer den Tod der Gemeinde. Trauerfeier sonntags um 11 Uhr. Gell sagen, die Kirche war rappelvoll. Gespannt sah alles auf den schlichten Eichensarg vor dem Altar. Der Pfarrer begann die Träne im Knopfloch. Sie halten die Gemeinde für tot. Ich bitte Sie um eine letzte Prüfung. Gehen Sie an dem Sarg vorbei und sehen Sie den Toten an. Dann verlassen Sie die Kirche durch das Ostportal. Sollten Sie aber zur Ansicht kommen, die Gemeinde könnte noch einmal wieder belebt werden, so kommen Sie durch das andere Portal wieder herein. Einer nach dem anderen trat an den Sarg. Einer nach dem anderen verließ die Kirche durch das Ostportal. Und einer nach dem anderen kam durchs Nordportal wieder herein. Denn alle sahen im Sarg nicht die ganze tote Gemeinde, sondern nur eines ihrer toten Glieder, nämlich sich selbst in einem Spiegel, der in diesem Sarge lag. Heute, Gemeinde, das sind doch wir. Wenn wir tot sind, dann ist die Gemeinde tot. Wenn wir schlafen, dann schläft die Gemeinde. Wenn wir uns nicht bewegen, dann bewegt sich nicht die Gemeinde. Ihr seid Gottes Bau. Das muss dieser Timotheus gewusst haben. Er denkt an keine Steinkirche und keine Kirchenbehörde und keine Karikatur, sondern an den Menschenbau, genauer an die Erbauung von Menschen. Paulus will, dass auf diesem Bausektor keine Rezession eintritt. Baufirmen dürfen nicht in Konkurs geraten. Die Gemeinschaft als Bauruine wäre ein schreckliches Verkehrshindernis in dieser unserer Welt. Deshalb muss doch weitergebaut werden, auch wenn jetzt dieser Paulus anschließend in den Tod geht. Aber wer baut denn wer? Damals in Korinth waren die Leute der Überzeugung, dass ein gewisser Paulus aus Tarsus baut, der so mit einem kleinen Bautrupp mit Timotheus, Silas und Lukas anrückt und die Gemeinde gleichsam schlüsselfertig hinstellt. Sie trauten ihm zu, dass er die Gemeinde so eben richtig hinkriegt. Aber der erste Baukrach ließ nicht lange auf sich warten. Sie redeten sich die Köpfe heiß, wer denn nun eigentlich in dieser Gemeinschaft reden dürfe. Die einen sagten Apollos, die anderen Kephas, die dritten Paulus. Aus der Gemeinschaft der Heiligen wurden Gemeinschaften der Allerheiligsten. Kennen Sie das? Gemeinschaften der Allerheiligsten, die sich sehr unheilig bekriegten. Das ist immer die Gefahr, wenn nur einer baut. Dann gibt es Gaffer und gibt es Anbeter, die sich in die Haare geraten. Dann gibt es Starprediger und Hörer, die wie Stare übereinander herfallen. Und deshalb spricht Paulus nicht nur den Timotheus an, sondern sie, die Ältesten, die Vorstände, die Verantwortlichen, alle Gemeindeglieder, die Mitarbeiter. Jeder ist angesprochen heute Morgen, wenn es um Gottes Bau geht. Wir alle sollen nicht die Hände an die Augen legen und von Ferne zuschauen. Fernsehzuschauer gibt es in Österreich genug. Wir brauchen Nahseher, solche, die das sehen, was ihnen vor die Füße gelegt ist, und dort sollen sie anpacken. Alle Alle sollen bauen, du und ich. Und wo wird gebaut? Paulus sagt, der feste Grund besteht. Gott sandte extra seinen Sohn, um diesen Baugrund zu erschließen. Er hat Zäune weggerissen, die wir willkürlich und ohne Genehmigung des Schöpfers einfach gezogen haben. Zäune zwischen Juden und Heiden, Reichen und Armen, Schwarzen und Weißen, Einheimischen und Fremden. Er hat Täler erhöht, Berge und Hügel eingeebnet und einen Weg gebahnt. Mit seinen Geboten hat Jesus Maße gesetzt, die nicht verrückt werden dürfen. Eine Kraftquelle ist da, aus der das Wasser des Lebens sprudelt. Ja, ein Holz wurde ganz tief in die Erde getrieben, damit der Sand der Sünde nicht nachgibt. Das Kreuz Jesu Christi ist die Pfahlgründung Gottes für unseren Bau. Das ist der feste Grund in seiner Länge und Breite, in seiner Höhe und seiner Tiefe. Und einen anderen Grund kann niemand legen, weil er nämlich die Möglichkeit schon gar nicht dazu hat. Auf dieses Fundament hat Paulus als weiser Baumeister gebaut. Timotheus hat weitergebaut. Jetzt sollen die Nächsten dafür sorgen, dass das Bauwerk weitergeht. Von uns ist kein Neubau verlangt. Alles Arbeiten ist doch nur ein Weiterbauen auf diesem festen Grundstück. Noch eins, wie wird gebaut? Wie? Paulus kennt die silbernen Tempel der Diana in Ephesus, die korinthischen Säulen aus edlen Steinen, der großzügig angelegte Areopag in Athen. Und er kannte die erbärmlichen Hütten aus Stroh und Lehm in den Slums und Favelas römischer Provinzstädte. So wusste er, dass man mit Steinen und Holz solide bauen kann, aber auch mit Lehm und Stroh schrecklich pfuschen. Für einen guten Bau braucht es gutes Material. Wer an der falschen Stelle spart, muss teuer dafür bezahlen. Das ist auch bei Gottes Bau so. Es gibt nichts, was diesen Bau so gründlich verdirbt und gefährdet, als die Verwendung von leerem Stroh, als die Verwendung von großen, aber leeren Worten, die aus menschlichen Gehirnkästen stammen. Gottes Gemeinde will mit einem anderen Material aufgeführt werden. Und das ist das Wort der Wahrheit, Vers 15. Das Wort des lebendigen Gottes, das Wort der Bibel. Es macht die Gemeinde wetterbeständig, dass sie nicht jeden Zugwind der Zeit fürchten und vor jedem Donnerwetter der Zeitgeschichte bangen muss. Das Wort der Wahrheit macht die Gemeinde farbbeständig, dass sie auch wirklich bei einer Farbe bleiben kann. Und das Wort der Wahrheit macht die Gemeinde hitzebeständig, dass sie so wie die drei Männer im Feuerofen durchs Feuer hindurch gerettet wird. Dieses Material ist nicht zu kaufen. Es liegt nicht irgendwo zur Abfuhr bereit. Das Wort der Wahrheit will erbeten sein von vielen Herzen, von vielen Händen, von vielen Stimmen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Es geht also hier jetzt bei diesem etwas spröden Kapitel um diesen Gemeinde, um Gemeinschaftsbau. Wer aber nun Paulus wie ein Kapo versteht, der uns zur Arbeit treibt, hat ihn gänzlich missverstanden. Inmitten dieses Abschnitts steht kein Arbeitsaufruf, sondern eine Liebeserklärung. Der Herr kennt die Seinen, das ist der Mittelpunkt. Der Herr kennt die Seinen. Wie das Steinmetzzeichen an alten Kirchengemäuer, so ist dieses Liebeszeichen im festen Grund eingegraben. Der Herr kennt die Seinen. Vorarbeiter kennen ihre Pappenheimer und machen ihnen Sohlen. Der Herr aber kennt die Seinen. Der Herr sieht die Seinen. Der Herr liebt die Seinen. Gottes Liebe ist der Anfang alles Tuns. Wenn also, und das muss ich hier unterstreichen, wenn also Paulus davon redet, dann will er nämlich in einen Raum hineinführen, mit dem sich andere Räumlichkeiten überhaupt nicht messen lassen. Ein Raum, neben dem sich weiße und goldene Schlosssäle, wie man sagten, ausnehmen, ein Raum, in dem mehr Reichtum liegt als im größten Banktresor. Und wenn Paulus davon redet, dann will er auf eine Höhe führen, die von den kühnsten Flügen unserer Gedanken und Fantasien unerreicht ist. Es ist eine Höhe, von der vor der Hochhäuser und Wolkenkratzer zu Spielzeugen werden. Himalaya-Riesen zu Maulwurfshügeln schrumpfen und vor der Weltraumraketen kapitulieren. Ja, wenn der Apostel davon redet, dann will er in eine Weite führen, vor der alles, was uns bisher groß und ausladend, schmal und eng erscheint. Es ist eine weiter, weiter als die Wüste, weiter als das Meer, weiter als das Weltall mit seinen Millionen von Lichtjahren. Und wenn einer sagt, der da oben spinnt jetzt, wenn er erstaunt fragt, wo denn dieser Raum, wo denn diese Höhe und diese Weite sei, die unsere Vorstellungswelt sprengt, antworte ich ihm, jener unvergleichliche Raum ist ein Stall. Ein paar Quadratmeter für das Vieh, ein Stellplatz für den Futtertrog, der Stall von Bethlehem. Und jene unvergleichliche Höhe ist ein Hügel, 750 Meter über dem Meer, gleich außerhalb der Stadtmauern, der Hügel Golgatha. Und jene unermessliche Weite ist ein Grab, so lang und so breit, dass man einen Menschen hineinlegen kann. Aber dieser Tode ist nicht mehr drin, ein leeres Grab, also das Grab des Josef von Arimathea. Wenn also Paulus sagt, der Herr kennt die Seinen, dann kennt er den Stall von Bethlehem, den Hügel Golgatha und das Grab von Arimathea. Dort ist Gottes Liebe sichtbar geworden. Sie möchte uns anstecken, sie will uns anzünden und deshalb lautet der paulinische Befehl nicht schufte mit, sondern er wirbt heute Morgen, du liebe mit, liebe mit. In Vers 22 ist es so formuliert, jage dieser Liebe nach. Nur drei Hauptlinien möchte ich besonders unterstreichen. Liebe mit brüderlicher Liebe, Liebe mit vergebender Liebe und Liebe mit hoffender Liebe. Ach, Liebe, mit der brüderlichen Liebe, so wie sie in jenem unvergleichlichen Raum sichtbar geworden ist. Gott liebt nämlich diesen Menschen, diesen armen Menschen, der in der Eiseskälte eines total versachlichten Lebens zu erfrieren droht. Gott liebt diesen Menschen, der seine Defizite an Liebe nicht mit den schönsten Gütern dieser Erde kompensieren kann. Gott liebt diesen ungeliebten Menschen, aber nur nicht so, dass er ihm aus der Ferne die Anteilnahme zusichert. Auch nicht so, dass er über Satelliten die herzlichsten Grüße übermittelt. Gott schreibt erst recht keinen Liebesbrief, den man unterm Kopfkissen verstecken könnte. In Christus kommt er persönlich. Den Königsmantel hat er nicht mitgebracht. Die Richterrobe trägt er nicht über seinem Arm. Der Marschallstapel spitzt nicht aus seiner Tasche. Die Windeln weisen ihn als einen aus, der nicht auf hohe Posten aus ist. Auf dem Stroh liegt einer, der sich herunterhält und bei uns aushält. Bethlehem ist der Raum brüderlicher Liebe. Und dieser Raum, Freunde, darf doch kein Museum bleiben. Gott wollte doch keine Krippenausstellung, die man einmal im Jahr abstaubt, beguckt und wieder in Pappschachteln verstaut. Gott kam doch nicht deshalb auf die Erde, um sich in Holz und Ton verewigen zu lassen. Jesus als Schnitzfigur aus Oberammergau ist wahrlich zu wenig. Dieser Raum soll unser Lebensraum werden. Dieses Licht will uns anbrennen. Dieses Licht will durch uns andere lieben. Paulus gibt in Vers 15 ein Beispiel. Er zeige dich als rechtschaffener Arbeiter, der da Recht austeilt. Das erinnert mich an meine Zeit als Student. Ach, Jahrhunderte ist's her. Und ich arbeitete in den Semesterferien auf dem Bau. Es war wohl kluge Voraussicht des Meisters, dass er meine beiden linken Hände nicht an einer wertvollen Maschine beschäftigte. So kam ich ins Lager und wurde dort Magaziner genannt. Wir verwalteten Vorräte, Materialien und Werkzeuge. Die anderen Arbeiter kamen und wir gaben die Sachen ab. Bald merkte ich, wie wichtig mein Job war. Ich war der wichtigste Mann auf dem ganzen Gelände. Hätte ich nämlich den Laden dicht gemacht, dann wäre der ganze Bau stillgestanden. Austeilen, das war mein Geschäft und ich musste Recht austeilen. Stellen Sie sich einmal vor, ich hätte dem, der Zement wollte, Kies ausgehändigt. Und dem, der eine Feile brauchte, eine Wurzelbürste überreicht. und dem, der eine Cola bestellte, eine Spiritusflasche angedreht. Die hätten mich doch mit dem Schaufelbagger im Betonmischer verladen. Rechtes Austeilen war nicht nur von der Sache, sondern eben auch von der Liebe her geboten. Christen mit rechten und linken Händen sind Arbeiter, Handlanger, Magaziner Gottes, nicht selbstständige Unternehmer in Sachen Religion. Austeilen ist unser Geschäft. Aber um der Liebe willen müssen wir es recht austeilen. Stellt euch doch einen Jugendkreisleiter vor, der einer ausgeflippten und kaputten Type, die plötzlich im Gemeindehaus auftaucht, nur Ratefix und Billard anbietet. Stellt euch einen Pfarrer vor, der ein ausgebranntes Rack von Mensch mit Take it easy tröstet und ihm Tapetenwechsel anbefiehlt. Stellt euch einen Evangelisten vor, der im Zelt nur eine Horrorschau abzieht und den Leuten die Angst in die Knochen jagt. Rechtes Austeilen kommt eben aus der brüderlichen Liebe heraus. Liebe mit brüderlicher Liebe die ausgeflippte und kaputte Type, auch wenn sie nach Fusel riecht und nach Stoff verlangt. Alkoholismus und Drogensucht sind Mangelkrankheiten der Liebe. Wo sind die Kreise, die nicht im eigenen Saft schmoren? Wo sind die Räume, die Platz für Außenseiter und Transsiedler bieten? Wo sind die Familien, die heute nicht dicht machen? Liebe, mit brüderlicher Liebe, das ausgebrannte Wrack von Mensch, auch wenn kein Funke Hoffnung mehr besteht. Niemand ist so auf Grund gelaufen, dass er aufgegeben werden müsste. Wo sind die Mitarbeiter, die freundlich gegen jedermann, Freunde, gegen jedermann, Vers 24 sind? Wo sind Seelsorger, die es ihm zusprechen, und wenn deine Sünde blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Wo sind die Glaubenden, die ihn um Jesu willen annehmen und aufnehmen? Liebe mit brüderlicher Liebe, diesen ohnehin verängsteten und verunsicherten und verstörten Menschen, es braucht keine Gardinenpredigt, sonst ist er noch ganz weg vom Fenster. Eine herzliche Einladung ist vonnöten, die es ihm unter die Weste jubelt. Du bist, du darfst kommen, so wie du bist. Wir sind doch nicht Gottes Kettenhunde, die die Leute verbellen. Gottes Arbeiter sind wir, die den Laden offen halten und sich endlich dranhalten. In einer Welt, wo die zwischenmenschliche Atmosphäre auf Minusgrade abgesunken ist, müssen wir jenes milde Klima der brüderlichen Liebe verbreiten, in dem sich endlich wieder leben lässt. B. Liebe mit vergebender Liebe. So, wie sie auf jener unglaublichen Höhe sichtbar geworden ist. Gott liebt nämlich den Menschen, diesen bösen Menschen, der an den Kreislauf der Vergeltung gebunden ist. Gott liebt diesen Menschen, der alles auf die Regel abstellt, wie du mir, so ich dir. Gott liebt diesen bösen Menschen, aber nicht nun so, dass er ihm eine neue Regel in die Hand gibt. Gott ist kein Guru, der Kniffe zur Lebensbewältigung verkauft. Auch nicht so, dass er dem Menschen ein dickes Fell und Drahtseil dicke Nerven verschafft. Gott lehrt erst recht keine Philosophie, nach der sich alles Böse schon einmal rächen wird. In Jesus Christus kommt er persönlich. Am eigenen Leib verspürt er die Gemeinheiten, die nur Menschen ausdenken können. Kaum geboren befindet er sich auf der Flucht, kaum erwachsen gerben sie ihm die Haut und reißen ihm den Leib auf. Aber inmitten dieses blutrünstigen Mobs betet er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Liebe Gottes zum bösen Menschen ist keine glückliche, sondern eine leidende Liebe. Aber genau darin erweist sie sich als echt, weil sie nicht mit gespielter Freundlichkeit und parfümierter Herzlichkeit zu tun hat. Golgatha ist die Höhe vergebender Liebe. Und diese Höhe darf doch kein Monument bleiben. Am Mount Rushmore in den Vereinigten Staaten kann man stehen bleiben und die Präsidialköpfe begucken. Am Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald kann man angesichts der Etruskerfürsten in Ehrfurcht erstarren. Aber Golgatha ist kein Feldherrnhügel. Diese Höhe will zum Richtmaß deines Handelns werden. Ein Arbeiter, schreibt Paulus, soll Böses ertragen können und nicht sofort explodieren. Der Kreislauf der Vergeltung ist nicht unser Schicksal. Das Karussell des Wie du mir, so ich dir, muss ich nicht ewig drehen. Das Gesetz Aug um Auge hat am Kreuz seine Rechtmäßigkeit verloren. Wie er mir, so ich dir. Das aber, liebe Freunde, bedeutet nicht, dass wir immer ein Auge zudrücken, über alles den Schwamm gehen lassen und die Unstimmigkeiten ins Kamin schreiben. Alles vergeben heißt nicht, alles vergessen. Alles verzeihen heißt nicht, alles laufen lassen, so wie es ist. Jesu Liebe macht nicht blind. Neben dem Steinmetzzeichen, der Herr kennt die Seinen, steht auch das andere, es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn kennt. Neben dem Aufruf, jage dem Frieden nach, steht auch das andere, die törichten und unnützen Fragen weise ab. Neben dem Hinweis auf die vergebende Liebe steht auch das andere auf den fressenden Krebs. Jede lebendige Gemeinschaft hat nicht nur äußere, sondern auch eine innere Front. Jede christliche Gemeinschaft hat nicht nur draußen atheistische Gegner, sondern auch drinnen sektiererische Schwärmer. Gottes Bau steht nicht nur in einer schmutzigen Landschaft, sondern beherbergt auch schmutzige Leute. Ungereinigte Gefäße, sagt Paulus, Abfalleimer, Dreckkübel, Müllschlucker. Ja, diese Innenweltverschmutzung sei noch viel gefährlicher als die Umweltverschmutzung. Sektierer sind eine tödliche Krebsgeschwulst. Die innere Front heute ist lebensgefährlich. Und deshalb legt Paulus nicht den Mantel der Liebe darüber und sagt, es ist alles halb so wild. Schwärmer sind ganz wild und machen noch alle wild. Deshalb lädt auch Paulus nicht zur Diskussion und rät, immer im Gespräch bleiben. Schwätzer reagieren auf Argumente nicht. Paulus schreibt klipp und klar, halte dich fern, weise die unnützen Fragen ab, stelle den Dreckeimer vor die Tür. Der Apostel hat mit Hymenäus und Philetus nicht eine Gesprächsrunde nach der anderen gedreht. Er wusste, dass sie von der Wahrheit abgetreten sind und deshalb auch ihren Redefluss einfach zugedreht. Kurzerhand jagt er ihn zum Teufel. Es zeugt nicht von großer Medizin, wenn ein Chirurg die Bauchhöhle aufschneidet und den Magenkrebs nur etwas streichelt und sagt, sei auch lieb. Es zeugt auch nicht von großem Hausfrauenverstand, wenn eine Frau den stinkenden Kehrichteimer im Hause belässt und nur mit Eau de Cologne begießt. So zeugt es auch nicht von großem Glauben, wenn ein leidender Mitarbeiter jeden Schwärmer von seiner Schwarmgeisterei schwärmen lässt und ihm dazu noch das Auditorium und das Podium verschafft. Irrlehrer sind nicht arme Irre, sondern irre Arme des Teufels. Sie wollen jedem einen Strick drehen und ihn in des Satans Netz verstricken. Sicher hat Gott die Möglichkeit, sie dort herauszuknüpfen, wir aber haben sie nicht. Deshalb sollen wir auch die Hände davon lassen und unserem eigentlichen Geschäft nachgehen. Vergebende Liebe weist auch die Tür. In der Jungschar, vergebende Liebe weist auch die Tür. Ein Erlebnis, das ich Ihnen zum Verschnaufen erzähle. Ort der Handlung war die Stiftskirche in Stuttgart, wo ich als Pfarrer meine Brötchen verdiene. Am Sonntagmorgen hatte sich wieder eine schöne, große Gemeinde eingefunden, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Während des stillen Gebets stand plötzlich ein Mann auf und brüllte wie ein Stier. Zuerst war es Zungenrede, dann Normalgeschrei. So spricht der Herr. Als er auf mein Mikrofon zustürzte, lief ich ihm entgegen wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dann lagen wir uns in den Armen. Halb zog ich ihn, halb sank er hin und so ein klerikales Jiu-Jitsu auf dem Altarteppich. Mesner und Kirchenälteste griffen als Sekundanten ein und übernahmen den Schwärmenden, während ich mit zerknitterndem Bäffchen zum Mikrofon zurückeilte und die Gemeinde zum Singen aufrief, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Als dann alles, was Odem hatte, Abrahams Samen lobte und mit Amen schloss, wurde der Mann in der Sakristei eingeschlossen. Ein Charismatiker, wie er sich selbst bezeichnete. Diese Schaukämpfe wiederholten sich an den nächsten zwei Sonntagen. Der Kirchengemeinderat trat zu einer ernsten Sitzung zusammen. Sollten wir diesem keineswegs irren theologische Gespräche anbieten? Sollten wir ihm das Rederecht einräumen? Oder sollten wir ihm gar die Kanzel anbieten? Wir erteilten ihm Hausverbot. Vergebende Liebe weist auch die Tür. Nach biblischen Aussagen wird gerade diese innere Front immer stärker und brennender, wahrscheinlich auch in ihrem Land. Geister, Schwarmgeister, Irrgeister werden herumgeistern. Es braucht dann eine gehörige Portion Heiligen Geistes, um dann klar zu sehen. Und es braucht eine gehörige Portion Zivilcourage, um ihnen die Tür zu weisen. Jugendkreise, Gemeinschaften, Kirchen sind keine Hyde Parks, wo sich jeder aufs Postament schwingen und seinen Senf verzapfen darf. Sie sind auch keine Sprechsäle, wo jeder den Mund aufreißen und alles andere herunterreißen darf. Gemeinde Jesu muss Bauplatz bleiben, auf dem mit dem Wort der Wahrheit gearbeitet wird. Noch C. Liebe mit hoffender Liebe, so wie in jener unermesslichen Weite sichtbar wird. Gott liebt nämlich diesen Menschen, diesen traurigen Menschen, der auf dem Friedhof Erde lebt und selbst dem Grab entgegengeht. Gott liebt diesen Menschen, der sich immer wieder Hoffnungen macht und gleich diese Hoffnungen wieder selbst begräbt. Gott liebt diesen traurigen Menschen. Aber nicht so, dass er nun vom fröhlichen Altern spricht. Er weiß, wie schwer auch Altersgebrechen werden. Er gibt auch keine Sterbehilfe, die einen sanften Tod garantiert. Der letzte Kampf für uns alle ist nie sanft. In Jesus Christus kommt er persönlich. Den ganzen Todesweg nimmt er selbst unter die Füße. Und dass er das nicht leichtfüßig macht, beweist seine Bitte: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir. Er erleidet den Todeskampf in seiner ganzen Schrecklichkeit. Gott, warum hast du mich verlassen? Im Felsengrab geben sie ihm die letzte Ruhestätte. Aber dort ist sein Weg nicht zu Ende. Am dritten Tag wird das Grab aufgesprengt. Er reise durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reise durch die Hölle. Ich bin stets, stets sein Gesell. Jesus ist kein Sterbehelfer, sondern Lebensbringer. Er will mich durch den Tod hindurch mit in eine neue Welt mitnehmen. Das offene Grab ist die Weite der hoffenden Liebe. Und diese Weite darf kein Panorama bleiben. Wenn uns die Enge anficht, in die uns jetzt eine Krankheit hineinbringen will, wenn uns die Enge eines Sarges anficht, in den der Leichnam eines noch jungen Verunglückten gelegt wird, wenn uns die Enge des Grabes anficht, in die wir selbst hinuntergelassen werden, dann soll uns das zur Weite seiner Liebe werden. Denn dann werden wir merken, das alles sind nicht Engpässe, sondern Durchpässe zur Ewigkeit. Wer wie die alten und neuen Irrlehrer behauptet, die Auferstehung sei schon geschehen, Vers 18, hat jede Hoffnung begraben. Wer wie die alten und neuen Schwärmer glaubt, wir seien schon im neuen Leibe unterwegs, der muss seinen alten Adam schon arg verstecken. Wer die Auferstehung nicht mehr vor sich, sondern hinter sich sieht, ist ein armer Hund. Das Licht des neuen Morgens will heute schon unsere Dunkelheit zerreißen. Zum Schluss, sein Bild stammt von Evans mit seinem herrlichen Buch Der Zug der Rentiere. Um die Zeit des Erscheinungsfestes 1929 brach der Lappe John mit einigen Männern und Frauen und 3000 Rentieren auf, um auf Regierungsbefehl die Tiere von der Buckland Bay in das Gebiet östlich von Mackenzie-Territorium zu bringen. Und das ging über viele tausend Kilometer hinweg. 4 Monate Polarnacht waren auszuhalten. Menschen und Tiere litten unter der Finsternis. Hass und Zank und Angst keimten auf. Aber eines Tages geschah es. Ein Mann kam gelaufen und schrie: Ich habe sie gesehen! Das Leben um die Schneehütten verwandelte sich. Die Leute rannten zum nächsten Hügel und schauten nach Südosten, und dort fing es an zu glühen. Rote Strahlen schossen empor, Lanzen gegen die Nacht. Und dann kam die Sonne. Atemlos standen die Menschen, zuerst nur wie eine schmale Messerklinge am Horizont. Sie hob sich, wurde breiter und höher. Die Lappen schrien und winkten. Ihre harten Gesichter wurden fröhlich. Selbst die Hunde wurden angesteckt und bellten. Sicher, rasch sank die Scheibe wieder, aber sie wussten, sie wird wiederkommen und stärker werden. Da mögen Stürme brausen und Winde blasen, der Sieg des Lichtes ist nicht aufzuhalten. Liebe mit hoffender Liebe heißt nun nichts anderes, als auf dieses Licht, das in Jesus Christus aufgegangen ist, zu schauen und darauf zu hoffen, dass es einmal unseren ganzen Jammer und unsere ganze Unzulänglichkeit in den gleißenden Schein seiner Herrlichkeit tauchen wird. Paul Gerhardt wusste es am schönsten. Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende. Nach Meeresbrausen und Windesausen leuchte der Sonne erwünschtes Gesicht. Freude, die Fülle und sel'ge Stille habe ich zu warten im himmlischen Garten. Dahin sind meine Gedanken gerichtet. Bleib dran an dieser brüderlichen, vergebenden und hoffenden Liebe. Liebe mit.